Jetzt mal angenommen, ihr entscheidet euch als Leser, eine Buchreihe anzufangen. Jetzt passiert es euch aber, dass ihr den Plot, den Klappentext des dritten Bandes spannender findet als das, was euch die ersten beiden Bücher versprechen. Und ihr beginnt jetzt die Reihe mit eben diesem dritten Buch. Und was macht das jetzt mit euch, wenn ihr dabei auf Inhalte stoßt, die die Ereignisse der beiden vorangegangenen Bücher streifen und euch sogar deren Inhalte in der Substanz regelrecht spoilern? Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast der Leseschmiede. Ich bin Sonja Kowalski, SKG, und heute beschäftige ich mich mit einer Frage, die mich schon länger umtreibt und von der ich denke, deren Behandlung könnte auch für andere Autoren ganz interessant sein. Ich möchte zuallererst den Titel so ein bisschen auflösen, und dazu gehört, dass wir uns heute über Serien Gedanken machen wollen, über Serien oder Buchreihen. Ich selbst schreibe aktuell an meiner zweiten Krimireihe, und auch deswegen ist für mich die Frage nach dem Erzählprinzip eine, die sich mir immer wieder stellt. Nun, worum geht es? Dazu möchte ich euch etwas einspielen, das ich am ersten Weihnachtsfeiertag eingesprochen habe auf eine Notiz-App auf dem Smartphone. Das ist ein kleiner Gedankenfetzen, der mir auf einem Spaziergang im Park kam. Normalerweise notiere ich mir da so Ideen für meine Stories und manchmal eben auch mehr. Und da man ja bei Podcasts immer mal wieder so ein bisschen experimentieren soll, habe ich mir gedacht, ich lasse euch da einfach mal diese 2 Minuten da, spazieren gehen im Park, inklusive der Dinge, die einem dabei so alles in den Kopf kommen. Vielleicht auch mal auf Threads fragen, in die Autorenbubble rein, wie sie es eigentlich als Leser gerne hätten, wenn man eine Serie liest und man fängt erst nicht beim ersten oder zweiten Teil an, sondern am dritten oder vierten Teil, dass man dann in diesem dritten, vierten Teil mehr oder weniger gespoilert kriegt, was im ersten und zweiten Teil passiert ist, oder ob man es eigentlich ganz stimmig findet, dass dann nochmal aufgeblättert wird, weil jedes einzelne Buch für sich selbst stehen können soll. Und wenn eben die Ereignisse in diesem dritten oder vierten Buch fußen auf dem, was im ersten und zweiten passiert ist, dann ist es ja eigentlich ein Must-Have. Aber wie gesagt, da kann man vielleicht nochmal die Autorenbubble bemühen, auf Reds, wie die das sehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt auf FB machen möchte, im Hilfeforum. Ich kann es ja sowohl als auch machen. Ist ja nicht verboten. Weiß nur, ein bisschen Zweifel kann man immer haben. Also im Grunde genommen bin ich der Auffassung, dass jedes Buch auch stehen können soll und dass ich dann schon Rückgriff nehmen muss auf das, was da passiert ist. Ich muss hier schon einweihen in das, was sich ereignet hat, schon allein wegen Grassoff. Wenn Grassoff auftaucht in dieser Tötungsdelikte-Unterkommission, dann muss da schon ein bisschen da ein paar Worte dazu fallen. Also das würde ich gerne abgeklärt haben. Ups, Fahrer. Hört sie wirklich nicht. Ja gut, das können wir machen.
Jetzt mal angenommen, ihr entscheidet euch als Leser, eine Buchreihe anzufangen. Jetzt passiert es euch aber, dass ihr den Plot, den Klappentext des dritten Bandes spannender findet als das, was euch die ersten beiden Bücher versprechen. Und ihr beginnt jetzt die Reihe mit eben diesem dritten Buch. Und was macht das jetzt mit euch, wenn ihr dabei auf Inhalte stoßt, die die Ereignisse der beiden vorangegangenen Bücher streifen und euch sogar deren Inhalte in der Substanz regelrecht spoilern? Oder auch die Frage an euch Serienautoren: Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr daran an diese Geschichte? welche und wie viele Infos aus der zuvor erzählten Handlung arbeitet ihr in die einzelnen folgenden Bände mit ein? Wie es in diesem Gedankenschnipsel aus dem Park ja auch schon verrät, ich stehe auf dem Standpunkt, dass ja, jedes Buch für sich selbst stehen können soll. Ein Buch, ein Plot und das wird abgeschlossen. Ja, aber selbstverständlich, für mich selbstverständlich, kann der Plot nicht freihändig in der Welt stehen. Ja, er muss angedockt bleiben an das, was zuvor Teil der Handlung war und was erzählt wurde. Nicht zuletzt, da ich ja feste Protas habe, wiederkehrende Figuren, die sich darum gruppieren, und ich hier alleine schon im Zuge der Charakterentwicklung beim Schreiben auf jenen Ereignissen feststehen muss, die ich bereits geschrieben habe. Das ist das klassische Stufenmodell. Man kann nicht auf der dritten oder vierten Stufe stehen, ohne dabei und dafür über die erste und zweite zu laufen. Aber neben diesem Stufenmodell, das von mir favorisiert ist, gibt es unter anderem die sogenannte elliptische Erzählweise oder auch elliptische Struktur. In einem Beitrag für das Portal Kinofenster wird das wie folgt definiert. Ich finde, es ist eine sehr gute Definition. Zitat: Im Film bezeichnet es eine episodische Erzählweise mit vielen Auslassungen bzw. einer gerafften Handlung, die der Aufmerksamkeitssteigerung dienen soll. Auch deswegen verlangen elliptische Erzählstrukturen den Zuschauenden häufig eine größere Interpretationsleistung ab. Zitat Ende. Auslassungen. Ich erzähle euch gleich ein wenig ausführlicher, in welchem Zusammenhang ich es mit dieser elliptischen Erzählweise zum allerersten Mal zu tun bekam. Aber der Punkt ist, dass es eben Autoren gibt, die sich genau darauf berufen, sobald sie daran gehen, alles, was es zuvor an Handlung gab, auch an Zuspitzungen, zum Beispiel zwischen den Figuren und dem Prota, außen vor lassen und ihre Leser, losgelöst von dem Ballast alles Vorherigen, ja, ans fortgesetzte Lesen ihrer Geschichten führen wollen. Bleiben wir doch beim Beispiel Krimi. Ich schreibe ja Krimis und jeder Band beinhaltet einen Mordfall und dessen Aufklärung. Das kennen wir ja so vom Fernsehen. Jede Folge, eine Soko etwa, hat einen festgefügten Plot, der um diese beiden Pfeiler errichtet wird. Mord und Aufklärung des Mordes. Und dazu wird mal mehr, mal weniger ausgeprägt, neben der vertikalen Erzählebene, die sich allein um diese beiden Pfeiler bewegt, Mord und Mordaufklärung, auch eine horizontale Erzählebene eingezogen. Die weitet den Plot dann aus. Meistens ist es das Privatleben der Protas. Und wenn es zusammengehört, auch das der Figuren dahinter und drumherum. Und ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll, dass ich Geschichten erzähle, ohne diese horizontale Ebene und stattdessen nur die vertikale bediene. Warum auch? Nur um nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass ich von Charakteren erzähle, die sich weiterentwickeln? Fragezeichen. Das würde mir als Autor jeden Anreiz nehmen und als Leser sowieso. Aber anscheinend, ich will nicht sagen, ich wäre damit in der Minderheit, aber anscheinend gibt es Leser, auch Krimi-Zuschauer, ja, die sehen das anders. Muss ich mitleben. Ja. Als Autorin sowieso, weil dann passt es dann eben nicht zu dem, was ich erzähle. Und die Leser werden weiterziehen zu anderen Krimis. Die bedienen, was sie suchen, was ja auch absolut okay so ist. Ja. Und als Leser lege ich solche Teile dann eben beiseite. Ein Leid ist mir ja keines geschehen. Alles schicobello. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Ellipse ist noch immer eine Kunstform, ja, des Erzählens und keine Entschuldigung für liegengelassene Verantwortung. Und wie komme ich jetzt auf den Trip? Fragt euch jetzt, ne? 2017. Ja, jetzt kommt eine Rückblende. Achtung, Rückblende. Sorry, aber muss sein. 2017 wurde im ZDF eine Folge der Krimireihe Letzte Spur Berlin ausgestrahlt mit dem Titel Gottesurteil. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch diese Serie je gesehen hat, vielleicht auch diese betreffende Folge. Und ich möchte ehrlich nicht wieder zu tief einsteigen ins Ganze. Die Serie geht auch dem Ende entgegen. 3 Abschlussfolgen wurden jetzt noch gedreht, habe ich mitgekriegt. Aber die Serie ist vom ZDF definitiv gecancelt. Ja, die wurde eingestampft. Offiziell aus Spargründen. Aber im Kern war es wohl doch eine Programmbeschwerde, die da gezündet hat. Und an der war ich nicht ganz unschuldig, es mal so zu formulieren. Aber das Ganze von vorn. Letzte Spur Berlin, ja, da gab es oder gibt es einen Prota, der heißt Oliver Radek. Und das ist ein Kriminalhauptkommissar einer fiktiven Vermisstenstelle im LKA Berlin. Der war bis 2017 über 5 Staffeln hinweg, also in der Summe 60 gesendete Folgen, wirklich exzellent eingeführt worden. Publikumsliebling, Sympathieträger. Aber in dieser einen Folge Gottesurteil, da hatte es jetzt dem Autoren gefallen, hier einen kompletten, also wirklich kompletten Character Change vorzunehmen. Da wird nämlich Radeks Ehefrau entführt von einem ehemaligen Klienten dieser Dienststelle. Der Radek wird aus den Ermittlungen ausgeschlossen, was der sich aber nicht gefallen lässt. Er nötigt dann einen rangniederen Kollegen aus seiner Dienststelle mit der Drohung, Informationen über dessen Drogenmissbrauch an höhere Stellen zu melden. Ja, er nötigt ihn dazu, erste Ermittlungsergebnisse zu ihm durchzustechen. Und als es ihm damit dann eben gelingt, den Entführer zu stellen, ja, dann kommt der Kollege zwar hinzu, nimmt ihn auch fest, legt ihm seine Handschellen an, ja, verständigt aber nicht die anderen Kollegen, damit die ihn jetzt in einem ordentlichen Rahmen verhören können. Nein, er lässt zu, wie sein Vorgesetzter Radek den Festgenommenen weiter mit der Waffe bedroht, weil er ja wissen will, wo er seine Frau hingebracht hat. Und weil das nicht genügt, schlägt er in Abständen den Mann 2-mal mit der Waffe quer durchs Gesicht, während der Kollege weiter nur daneben steht und die Hände in die Hosentasche steckt. Zum Schluss traktiert Radek den Entführer dann noch massiv mit den Fäusten. Und da erst reagiert dann der Kollege von ihm. Was also gezeigt wird in dieser Episode ist, neben dem Machtmissbrauch und neben der Körperverletzung, ein massiver Übergriff, den normalerweise ja, eine Polizeikarriere nie und nimmer überlebt. Das ist Edeka, wie das im Jargon heißt. Ende der Karriere, Edeka. Und der Zuschauer ist zurückgeblieben mit seiner Erschütterung, ja, über das, was ihr Liebling da abgefackelt hat. Was hat jetzt aber das ZDF, was hat die Produktionsfirma gemacht, um aufzuschlüsseln, welche Konsequenzen das für diesen Prota in der Serie hat? Ihr dürft raten, nichts. Business as usual. Die neue Staffel hat begann und alles wie gehabt. Radek war immer noch da, war immer noch Dienststellenleiter. Kein Wort, keine Andeutung darüber, dass er vor Gericht gestanden wäre. Ja, Disziplinarverfahren, null. Falls es euch interessiert, ich habe da ein halbstündiges Video dazu gemacht, ist auf YouTube hochgeladen, auch mit Szenen aus dieser Folge. Ist unten in der Beschreibung verlinkt, jetzt könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr wollt, an dieser ganzen Werbung vorbei. Da könnt ihr euch mal selber ein Bild davon machen. Worauf ich aber hinaus wollte, war, dass ich im Zuge dieser Programmbeschwerde, die ich gemacht habe, Post bekam aus dem ZDF und einen Brief direkt aus der Intendanz, vom damaligen Intendanten Dr. Thomas Bellut. Und ich möchte euch da auch ein kleines Zitat wiedergeben. Und er schrieb mir nämlich wie folgt zu diesem ganzen Thema, warum nicht aufgearbeitet wurde. Also Zitat. Die nächste Episode folgt dem in der Fiktion gebräuchlichen Muster einer elliptischen Erzählweise. Es ist davon auszugehen, dass es in der Zwischenzeit zu einer Auswertung der Ereignisse und es auch Konsequenzen für Rade gegeben hat. Da die fiktionale Reihe Letzte Spur Berlin in einer episodischen Fallstruktur um einzelne Vermisstenfälle folgt und nicht die interne Ermittlung von Fehlverhalten der handelnden Polizisten in den Vordergrund stellt, wurde dieser Teil für den Zuschauer im aufgelassen. Zitat Ende. Das ist eine Unverschämtheit. Aber glaubt mir, Leute, es war nicht die einzige, die ich bei diesem ganzen Prozedere von Verantwortlichen des ZDF dazu empfangen habe. Wirklich nicht. Ich will jetzt hier auch nicht ganz groß damit anfangen, dass das, was er da schreibt, ein Persilschein ist, ja, den der Intendant da aufgesetzt hat, ein Freifahrtschein dazu, Polizeigewalt als natürliches Phänomen erscheinen zu lassen, weil man gegenüber dem Zuschauer eine False Heroism-Situation schafft, eine völlig verkehrte Heroisierung erlaubt, weil man lässt sie ja so auf dem Gleis. Man klärt sie ja nicht auf, man inszeniert die Gewalt, deren Aufarbeitung null. Im Off, ja, Bullshit. Auch eine Aufarbeitung, ein Verfahren, die im Off stattgefunden hätte, hätte Konsequenzen beinhaltet, die man hätte einarbeiten müssen in die folgende Handlung. Aber hätte, Herrentoilette, ne? Aber wir wollen ja reden. Wir wollen ja reden über die Ellipse. Über Auslassungen. Auf der Seite von ronkellermann.de kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Altautoren unterwegs seid, seid ihr da vielleicht mal drauf gestoßen. Da wurde diese Erzähltechnik beschrieben als eine, die die Leser auf hervorragende Weise, er ist begeistert davon, also auf hervorragende Weise in die Geschichte einbezieht. Das Erzählen mittels Auslassung. Dazu zähle denn auch, dass man dafür als Autor den Mut und das Zutrauen gegenüber den Lesern aufbringen sollte, dass diese in der Lage sind, die Auslassungen selbst zu ergänzen. Kellermann spricht dabei selbst von einem riskanten Erzählen, aber es sei ja alles mal besser, als eine Handlung zu erklären. Alles ist besser, als die eigene Handlung zu erklären. Zum Schluss seiner Definition wird ein Beispiel für eine schöne Ellipse aufgezeigt aus einem Film, ich weiß es aber auch nicht mehr aus welchem. Der Hauptprotagonist wird von der Polizei gesucht. Nachts sitzt er auf der Terrasse eines Cafés und wartet auf eine Verabredung. Durch die Fensterfront des Cafés im Hintergrund sieht man ein grünes Notausgangsschild leuchten. Das Anschlussbild spielt am Morgen darauf. Die Scheibe der Fensterfront ist durchbrochen. Im Inneren des Cafés wischt jemand eine zähe, rote Flüssigkeit weg. Wenn man das Ganze weniger akademisch auf den Punkt bringen möchte, sind Ellipsen also größere Zeitsprünge. Nicht sonst. Auslassungen. Ganz klar gesagt, Auslassungen sind keine Weglassungen. Bellot hat also entweder keine Ahnung von einer elliptischen Erzählweise und schwadroniert da was vom Pferd, oder er hat Ahnung davon und hat gehofft, ich verstünde nichts davon. Fakt ist, dass in Verbindung mit einer Übernahme von Verantwortung für geschilderte, prekäre Inhalte die Ellipse nicht zur Verfügung steht. Für niemanden. Wenn wir jetzt zurückkehren zu unseren Autorenfreunden, die an einer Serie stricken, es aber verneinen, die horizontale Erzählebene einzuziehen, dies ablehnen, Ereignisse in den einzelnen Bänden aufeinander abfußen zu lassen, nach welchem Erzählmuster arbeiten die denn dabei? Ich würde das wirklich gerne wissen. Die Ellipse ist es schon mal nicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt auszublenden, heißt nicht wegzulassen. Sich auf die Fantasie der Leser fallen zu lassen, in einzelnen Szenen, an einzelnen Fixpunkten der Erzählung, bedeutet nicht, den Leser mit der Handlung alleine zu lassen. Auch nicht mit der Handlung, die zuvor erzählt wurde. Ja? Ihr merkt schon, die Ellipse will wirklich beherrscht werden. Das ist ganz, ganz feines Autorenhandwerk. Es hat irre was mit dem richtigen Timing zu tun. Ab wann man als Erzähler wieder einsteigt, ja? Das muss man echt können. Das ist fast schon Königsdisziplin. Falls es also unter euch jemanden gibt, der Serien schreibt, allein mit einer vertikalen Erzählebene, ich würde mich mit euch gerne mal drüber unterhalten, ja, mit welchem Ansatz ihr das unterfangen, wie ihr da rangegangen seid und wie es euch damit geht. Ja. Wie gesagt, ich bin auf einem ganz anderen Trip unterwegs. Für mich ist die Horizontale gleichberechtigt mit der Vertikalen. Und ich fahre sehr gut damit. Also dieses Erzählprinzip erlaubt mir so zu schreiben und so zu erzählen, wie ich es möchte. Das ist mein Ding. Aber es gibt im Schreiben viele Dinge. Man muss nur darauf achten, dass es einen selbst glücklich macht und andere nicht unglücklich. So einfach, denke ich mir, ist es. Zum Schluss noch eine Anmerkung. Falls mir nichts dazwischen kommt, werde ich bald die lange schon geplante Folge produzieren zum Thema Was hört ihr während des Schreibens? Ja, was ich davor habe, ist nicht so ganz so einfach umzusetzen. Es braucht ein bisschen Anlauf. Nur Geduld, ihr Lieben. Die kommt schon noch. Das war's dann auch schon wieder. Damit verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuhören. Bis bald.